Gleich zu Beginn in der Weihnachtsgeschichte, wobei ich immer Probleme habe mit Weihnachtsgeschichte, mit dem Wort. Als der Jesus angekündigt wird, seine Geburt, sagt die Bibel etwas Hochinteressantes. Sie sagt, euch wird ein Retter geboren werden. Dann im Matthäus sagt sie sofort, er wird euch retten von euren Sünden. Und das ist einfach ein Fakt, wenn man den Mensch sieht, wenn ich jetzt gar nichts wüsste von Sündenfall, von Evangelium und keinerlei Ahnung hätte, was die Bibel sagt und wäre nur ein normal denkender Mensch, dann, wenn ich die Menschen sehe, wäre es klar, da stimmt was nicht. Es ist einfach nicht normal, aber der Mensch ist in sich, da ist was kaputt, das merkst du. Und die Bibel sagt klipp und klar, das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn sandte als Retter, der uns vor der Hölle, vor der Verdammnis rettet. Aber die Bibel geht noch viel, viel weiter. Meistens wird nur betont, dass der Herr Jesus gekommen ist, um uns von der Hölle zu retten, mit seinem kostbaren und teuren Blut unsere Sünde hinwegnimmt. Das ist auch das Wichtigste. Aber die Bibel geht davon aus, dass wir so geschädigt sind vom Sündenfall, dass wir eine allumfassende Rettung benötigen auf allen Ebenen. Und die Bibel hat hier im Neuen Testament sogar zwei verschiedene Worte, die genau zeigt, wann man wie, wo gerettet werden muss. Und im Alten Testament sogar vier. Und wir möchten uns das heute ansehen. Einfach diesen Kampf des Lebens, auch des Glaubens und was Gott hier getan hat, indem er uns den Retter, nämlich der Herr Jesus, sandte. Das altdeutsche Wort aus der Lutherbibel, Heiland, Soter im Griechischen, heißt nur Retter. Ist eigentlich der Retter. Und warum der Herr Jesus hier eine vollkommene Errettung geschaffen hat. Und ich denke, jeder von uns hat diese Errettung nötig. Ich lese uns dazu heute ein Stück aus dem Alten Testament. Und zwar, das ist an und für sich die Darstellung alttestamentlich, der neutestamentliche Errettung auf allen Ebenen. Psalm 34 von David. Als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt werden. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippe, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten, seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eins von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Das ist ein typischer Psalm, man liest den in der Regel auch in der stillen Zeit und sagt, ja, ja. Aber da steckt eigentlich das drin, was uns umtreibt. Wir müssen einfach feststellen, die Bibel ist ein sehr realistisches Buch. Sie sagt den Gläubigen in Apostelgeschichte 14, Vers 22, Wir müssen, das ist ein Muss, durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. 2. Timotheus 3,12 sagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das sind einfach Tatsachen. Wir haben das Mittwoch in der Bibelstunde untersucht. Und wenn man das sich jetzt alles anguckt, was die Bibel hier drüber sagt, dann ist sie mehr als realistisch und beschreibt hier keine heile Welt, sondern beschreibt ein Leben des Kampfes. Und in Hiob 36, 15 und 16 sagt sie, den Gedemütigten aber rettet er durch die Demütigung und öffnet durch die Not sein Ohr. Und auch dich führt er aus dem Rachen der Bedrängnis. Dein Platz wird uneingeschränkte Weite sein und dein Tisch bereitet mit reicher, guter Speise. Also die Bibel redet hier von einem geistlichen Kampf. Ich bin mir das völlig bewusst, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft. Wir kommen ja immer noch Partei nach. Wenn du dort das Liederbuch siehst, das ist ein altes Liederbuch, da sind ganz alte Lieder drin, und du guckst dir mal die Texte an, die Leute haben andere Sachen umgetrieben wie uns. Wissen Sie, die hatten nur ein Problem mit dem Existenzkampf des Lebens. Da ging es nur darum, ob sie was zu essen hatten. Wissen Sie, wenn man so Lieder liest und hört, wenn es dann heißt, dass du schöne rote Wangen hast, trotz kargem Mahl, das kennen wir ja alle nicht. Wissen Sie, das Leben ist ein Kampf und je nachdem, wo du geboren wirst, ist der Kampf radikaler oder weniger radikal, aber überall ist es ein Kampf. Wir haben den Kampf mit der Wohlstandsgesellschaft, wir haben den Kampf mit der Verführung. In Generationen vorher, die hatten den Kampf mit Diktatur, mit Hitler. Vorher, Weimarer Republik, hattest du den Kampf mit der völligen Verwahrlosung, wie heute. Vorher wieder ein Krieg. Davor wieder wunderbar, Erweckung ab 1875, aber überall war Kampf, wo du hinguckst. Und man muss das einfach nüchtern sachlich feststellen. Wir haben einen Kampf wegen dem Teufel, wir haben einen Kampf wegen der Welt, wir haben einen Kampf wegen unserem eigenen Charakter, wir haben einen Kampf wegen unserem Ego, das nicht spurt. Wir haben einen Kampf in der Familie, wir haben einen Kampf im Beruf, wir haben einen Kampf ihrer abgefallenen Christenheit, wir haben einen Kampf durch Verirrungen, wir haben einen Kampf durch Endzeit, wir haben einen Kampf durch Matthäus 24, 12. Da sagt die Bibel, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und sie sagt nicht, ja, jetzt könnt ihr Gläubige die Gesetzlosigkeit sehen, wie schlimm die Welt ist. Sondern sie sagt, diese Gesetzlosigkeit greift die Heiligen so an, dass die Liebe erkaltet. Die Liebe zum Herrn Jesus erkaltet durch diese fruchtbaren Umstände. Es ist also ein Kampf. Wenn man das jetzt einmal anguckt, dann sieht man, wir brauchen eigentlich eine Rettung auf allen Ebenen. Drum kam der Jesus, unser Retter, weil wir überall gerettet werden müssen. Und nicht nur gerettet werden im Sinne von, dass das Blut Jesu unsere Sünden abwäscht, wir in den Himmel kommen. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber wir müssen auch, wenn wir Gerettete sind, wenn wir Gotteskinder sind und die allerwichtigste Errettung geschehen ist, nämlich dass wir Gotteskinder sind, müssen wir dauernd aus den Nöten gerettet werden, weil wir halt eine Sündenatur haben, weil die Sündenatur uns dauernd in Schwierigkeiten bringt. Wer ehrlich ist, der weiß das. Und Paulus, der ja ein geistlicher Mann war, aber er war ehrlich. Und das ist ganz wichtig. Wahre Geistlichkeit ist immer ehrlich. Und man muss hier ganz nüchtern sein. Die Bibel sagt hier, und wenn man das jetzt als Muster nimmt, und Paulus sagt ja, er ist unser Musterbeispiel in 1. Korinther 11, 1, wir sollen ihn nachahmen, dann sagt er in 2. Korinther 1, Vers 10, denn er hat uns aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Er sagt also, der Herr hat uns in der Vergangenheit gerettet, er rettet uns derzeit und wir haben es nötig in der Zukunft, dass er uns weiter rettet. Das ist also ein Dauerzustand. Und da steht jetzt im Griechischen ein anderes Wort. Das Wort für gerettet, um in den Himmel zu kommen, das ist vom Soter, vom Heiland, vom Retter abgeleitet. Das heißt Sozu. Und dieses Wort bedeutet, dass man gerettet wird, um in den Himmel zu kommen. Hier steht jetzt ein anderes Wort. Die Bibel differenziert hier. Hier steht das Wort Ruomai und das meint, gerettet aus einer Not, gerettet aus einer Situation. Das heißt, ich bin wieder geboren, ich bin gerettet, wenn ich jetzt sterbe, weiß ich, dass ich beim Herrn Jesus in der Ewigkeit aufwache. Das ist geregelt für mich als Gläubiger. Wenn ich in dem Zustand bin, dass ich mit Gott in Ordnung bin, dann kann ich auch sterben. Aber die Bibel meint hier mit errettet praktisch alle Nöte, alle Situationen, wo ich hineinkommen kann. Und sie zeigt hier verschiedene Arten der Rettung, um von der Theorie zur Praxis zu kommen. Es gab eine Frau, die war so klein und so schwächlich, dass man ihr keine Überlebenschance gab. Sie ist Karen Jeppe und sie hat die armenischen Waisenkinder versucht zu retten. Dann ist etwas passiert. Als dann die furchtbare Verfolgungswelle, wo die Armenier ausgerottet wurden von der türkischen Herrschaft, vom damaligen Osmanischen Reich, von den Jungtürken, als das passiert ist, kann man ja nachlesen, übrigens ist interessant, wird ja geleugnet, ich bin dankbar, dass Deutsche von den Preußen abstammen. Wisst ihr warum? Ein Preuße ist ein ordentlicher Mensch. Und Preuße macht immer das Gleiche. Er macht Akten ohne Ende. Er macht Protokolle ohne Ende. Und genau das haben sie gemacht. Du kannst heute im Buchhandel die ganze Akte kaufen, was hier passiert ist. Von preußischen Beamten wunderbar festgehalten. Also alles, was ein Mord geschah, was ein Totschlag, eine Verfolgung geschah, haben die alles festgehalten. Wisst ihr? Und diese Frau, die hat einen furchtbaren Kampf. Muss dir vorstellen, da kommt ein Pastor zu ihr, um mal zu zeigen, wie die Kämpfe laufen können. Da kam ein Pastor zu ihr und sagte, wir werden jetzt verfolgt. Es gab in Armenien zwei Gruppen von Leuten. Die Orthodoxe, das ist wie katholisch. Und dann gab's Erweckte, die kamen von der amerikanischen Erweckung von den Missionaren. Und die waren wiedergeboren. Das waren Gotteskinder, wie wir. Und einer dieser Pastoren kam zu ihr, hatte, glaube ich, 7 Leute, und sagt, wir werden jetzt von denen ins Visier genommen. Es ist nur noch eine kurze Zeit, dann bringen sie uns alle um. Er sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss mich für meine Leute opfern. Das heißt, gib mir Gift. Sie hatte Gift im Krankenhaus. Gib mir Gift, dass ich mich umbringe, dann werden meine Leute gerettet. Und dann kam diese Frau, und jetzt sieht man eine Situation, wo man daraus gerettet werden muss. Jetzt kam diese Frau in furchtbare Gewissensnöte. Darf sie diesem Pastor Gift geben oder nicht? Am Schluss ist sie weich geworden, es war falsch, weil er hat sich dann vergiftet, dann hat man seine Leiche so öffentlich hingelegt, dass man geglaubt hat, jetzt lassen die uns in Ruhe. Aber die haben die nicht in Ruhe gelassen, sie haben die andere 7 auch umgebracht, die Frau und alle. Und sie kam dann weiter in Nöte, das war so Gewissensnot. Wisst ihr, der Herr muss uns manchmal aus Gewissensnöten retten. Aber dann kam wieder eine Not, die Verfolgung ging weiter und sie hat im Keller, in geheimen Räumen, hat sie diese Armenier versteckt. Und dann hat Gott sie gerettet auf eine ganz seltsame Art und Weise. Die hat einen Hund. Und dieser Hund war ein Phänomen. Der konnte untrüglich, bevor er den gesehen hat, konnte der feststellen, wenn jemand kam, ob es jemand von den Verfolgern war oder ob es ein Armenier war. Und es hat immer geklappt. Und sie hat genau gewusst, wenn der still ist und nichts macht, sind die Armenier, hat sie sie reingelassen. Kam ein Geräusch und er hat geknurrt oder so, hat sie gewusst, die Feinde, hat sie sofort die Leute versteckt. Das heißt, der Herr hat sie gerettet, auf viele Arten und Weisen. Und der David ist ja hier ihre Situation, das steht in 1. Samuel 21, Abvers 13. Er muss hier um sein Leben fürchten, flieht zu den Philistern. Und als er zu den Philistern flieht, dann kommen die Philister plötzlich dahinter und sagen, das ist doch der David, der jetzt bei uns Schutz sucht. Von dem haben sie doch gesungen. Saul hat nur 1000 von uns besiegt und er 10.000, das ist unser Todfeind. Und dann geht der David hin, ist seine Not und stellt sich wahnsinnig. Also er lässt Speichel raus, kratzt an die Türe. Wisst ihr, und das ist ja der Grund von diesem Psalm, den er dann geschrieben hat. Das heißt, Gott hat ihn hier gerettet. Und das heißt, er ganz klar hat den Psalm geschrieben, als er sich wahnsinnig stellte. Und der König ist reingefallen und hat ihn gehen lassen, weil er geglaubt hat, er ist verrückt. Jetzt kommt die Frage, wie hat Gott ihn gerettet? Jetzt kommen wir zu etwas, das ist ganz wichtig. Wenn Gott uns retten will, da gibt es eine Bibelstelle, die heißt Jakobus 1, Vers 5. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn wir in Nöte kommen, jeder von uns, ich komme oft in Nöte oder für mich viel zu oft, dann brauchst du Weisheit, dass du entfliehst. Weil wir sind unfähig vom Sündenfall her, trotz Wiedergeburt. Und dann hat Gott dem David den Gedanken eingegeben, stell dich wahnsinnig. Also Entschuldigung, das passt zu allen, aber doch nicht zu David. Der David ist doch kein Mann, der sich wahnsinnig stellt, der zieht Schwert. Also ich hätte erwartet, dass der David sein Schwert zieht, mit seinen Leuten sich durch die Reihe der Philister durchschlägt und hier flieht. Und da siehst du, da kam die Weisheit Gottes und sagte ihm, er war ja ein Prophet, sagte ihm, stell dich wahnsinnig. Wisst ihr, und das ist das Wunderbare. Gott rettet uns auf allen Ebenen. Es kommt in dem Psalm zum Tragen. Und zwar, er rettet uns auf jeder Ebene, wo wir in Not sind. Aber ich weiß nicht wie. Ich bin von ihm abhängig und ich muss nur glauben wie ein Paulus. Und das ist ganz wichtig. Auch aus meiner Erfahrung, er hat mich in der Vergangenheit nie zu Schanden werden lassen. Er hat mich immer gerettet in der Not. Also nicht, ich meine jetzt nicht Sündennot, das ist auch wichtig. Aber ich meine jetzt wirklich auch die praktische Not. Manchmal ist auch die Sündennot praktische Not, dass wir uns richtig verstehen. Ich habe schon oft erzählt, ich hatte im Geschäft die Situation, sagte ich ja, war Sünde. Sagte ich nein, war Sünde. Habe ich gar nichts gemacht, war es auch Sünde. Jetzt was machst du? Das ist aus. Wirst du jetzt ein Jesuit, der Weg des geringsten Widerstandes geht, die kleine Sünde begeht, dass die große nicht begangen werden muss? Ich habe dann zum Herrn geschrien, rette mich. Und dann hat Gott einen Ausweg gegeben und ich bin rausgekommen, ohne mich zu versündigen. Und das ist der Hintergrund von diesem Psalm 34. David zeigt als Prophet, und 2. Petrus 3, Vers 2 sagt ja, dass der Herr Jesus den Aposteln genau gesagt hat, was sie aufschreiben solltet für uns, plus das, was die Propheten sagten. Die hast vom David eine prophetische Aussage, wie Errettung auch neutestamentlich geht. Und es ist wunderbar, wenn man jetzt sieht, wie Gott rundum rettet und wie David das darstellt. Zuerst einmal in Vers 2 sagt er, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Warum sagt er, ich will? Wisst ihr, wenn du dich wahnsinnig stellst und du bist ein Kämpfer wie er und selbst seine eigenen Leute, als sie ihn verfolgt haben, dann unter Saul, die wussten, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Das war ein Kämpfer. Das war für den ungeheuer auch ehrenrührig, dass er statt zu kämpfen sich wahnsinnig stellen musste. Und ich sehe das, er sagt, ich will den Herrn preisen. Ich glaube nicht, dass der David gefühlsmäßig gesagt hat, ich preise den Herrn. Das konnte er nicht. Er hat hier gekämpft. Aber ihm war es klar, Gott hat mich auf die einzige Art und Weise, wo ich davongekommen bin, gerettet. Und darum will ich ihn preisen. Jetzt kommt dieser Willensentschluss. Dann sagt er, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Und jetzt sagt er etwas, und das ist ungeheuer. Er sagt, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Die Elenden kann auch die Armen heißen. Das heißt, er sagt, ich bin nicht der Einzige, der am Gott Israels dient. Und die anderen kommen eventuell wegen Götzendienst, wegen den Feinden, wegen den Philistern. Das ist bei uns Endzeit, das ist die Dämonenwirksamkeit, das ist die Sünde, die überhand nimmt, immer mehr unter Druck. Und jetzt sagt er, jetzt beschreibt er das in diesem Psalm, dass die Elenden, also auch wir im Neuen Bund, die diesen Kampf haben, die von der Sündenatur her elend, arm sind und zu kämpfen haben, dass wir es hören und dass wir uns wirklich freuen sollen. Weil der Herr Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wisst ihr, und da gibt es so eine Überfrömmigkeit, wo man dann ein Theater spielt. Der Gläubige schwebt über allem und ist der große Sieger. Das ist doch gelogen, Entschuldigung. Jeder, der Gott dient, hat Kampf. Und jeder, der Gott dient, weiß, dass unten durchgeht. Und jeder, der Gott dient, weiß auch von seinen eigenen Schwächen, wenn er ehrlich ist. Und jeder, der Gott dient, kommt manchmal an den Punkt der Verzweiflung. Das ist normal. Da ist der David völlig ehrlich und sagt, er beschreibt es jetzt, wie Gott rettet, dass die Elenden, die diesen Kampf haben, versteht, wie Gott handelt. Das heißt, das ist jetzt für uns ein Musterbeispiel, wie Gott uns aus dem Elend rettet. Und jetzt sagt er, Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Punkt 1, es gibt diese unsinnige Lehre, dass Gott alles regelt. Das steht nirgends in der Bibel. Sondern es ist so, Gott hat es so gewollt. Das ist sein Wille, dass man in bestimmten Punkten einfach sein Angesicht suchen muss. Ihn um Hilfe bitten muss. Wenn wir uns hinsetzen, passiv und glauben, Gott macht alles, ist Fatalismus. Sondern die Bibel geht immer davon aus, dass man das Angesicht Gottes sucht, um Hilfe zu erlangen. Das wollte Gott. Und es ist auch richtig vor ihm, dass wir sein Angesicht suchen. Und wer ist das Angesicht Gottes? Laut 2. Korinther 4, der Herr Jesus. Er ist der, durch den der Vater uns rettet. Jetzt kommt hier was Interessantes. Er sagt, er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Hebräer 2, 14, das ist vielleicht die schlimmste Not, in die ein Mensch kommen kann. Man weiß von vielen Gottesmännern, die auf dem Totenbett Kampf hatten. Hebräer 2,14. Da sagt die Bibel, der Jesus ist genauso wie wir Mensch geworden, Mitte vom Vers, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Wisst ihr, was ist das für eine Angst, die den Menschen beseelt? Man sagt immer, oh, wenn meine finanziellen Nöte geregelt wären, wenn meine beruflichen Nöte geregelt werden, wenn meine Wünsche erfüllt werden, ich die Frau bekomme, die ich will, ich den Mann bekomme, den ich will, ich den Job bekomme, den ich will. Wisst ihr, so denkt man. Aber das ist eine Illusion. Was ist, wenn du das alles hast, am Tag drauf gehst zum Arzt und er stellt dir eine Diagnose, dass du eventuell schwer krank bist? Was ist dann? Wisst ihr, die Angst ist allgegenwärtig. Die Angst gehört zum Sündenfall. Sie umzingelt die Menschen. Und die schlimmste Angst ist die Angst, wo es wirklich um den Tod geht, wo ein Mensch dann Angst um sein Leben hat. Ist ihr? Jetzt sagt die Bibel, der Jesus ist gekommen und nimmt uns die Angst vorm Tod. Und das ist vielleicht die größte Errettung nach der Errettung von den Sünden, dass ich in den Himmel komme. Die Errettung aus der Situation. Und zwar, jetzt muss man es einfach sehen, die Bibel sagt nicht, dass mit der Wiedergeburt automatisch die Angst vorm Tod weg ist. Sagt sie nicht. Das ist fromme Meinung. Wisst ihr, und die Bibel sagt klipp und klar, das ist eine andere Ebene des Kampfes, das ist eine andere Angst. Du kannst wiedergeboren sein, trotzdem Angst vorm Tod haben. Ich weiß Leute, die Gott von ganzem Herzen dienen, die haben Angst, wenn ein Gewitter ist. Ja, Entschuldigung, was ist das? Am Anfang war ich so hochmütig, habe gesagt, naja, ob die richtig steht, wenn die Angst haben. Aber das ist mir klar geworden. Es sind zwei Ebenen. Die Ebene, gerettet zu sein, in den Himmel zu kommen, und die Ebene, in der Situation Angst zu haben, sind zwei Paar Stiefel. Und Gott zeigt es im hebräischen und im griechischen Grundtext eindeutig an. Hier steht nämlich ein Wort, es heißt Nazal. Und immer wenn das Wort Nazal kommt, das heißt praktisch retten, aus der Gefahr herausreißen, entreißen, entziehen, befreien. Das meint, du wirst praktisch bewahrt. Das Wort bedeutet auch unangetastet lassen. Und das heißt sogar aus dem Rachen eines wilden Tieres herausgerissen und gerettet werden. Und wer ist das wilde Tier? Die Bestie, die uns kaputt machen will, ist der Teufel. Das heißt, Nazal heißt immer in der Situation gerettet. Und das Wort, das der Paulus benutzt in 2. Korinther 1, 10, ist das griechische Synonym zu diesem Wort Nazal. Die zwei gehören zusammen. Das heißt, hier zeigt die Bibel, Gott rettet uns aus unseren konkreten Ängsten, auch den Wiedergeborenen. Wisst ihr, es ist einfach illusionär zu glauben, dass ein Wiedergeborener dann plötzlich im seelischen Bereich genauso ist wie im geistlichen Bereich, dass er über allem schwebt und alles wunderbar ist. Naja, wisst ihr, ich habe die Leute kennengelernt. Wunderbar haben sie geschrien und haben den Herrn gepriesen öffentlich. Und dann kam ich und habe der Haustür geklingelt. Und die haben nicht gewusst, dass ich komme. Die haben auch nicht gewusst, dass ich geklingelt habe. Die haben keine Ahnung gehabt, wer draußen ist. Das kann euch bei mir auch passieren. Und in dem Moment macht die Frau die Tür auf, die so wunderbar immer nach außen hin. Ach, alles wunderbar. Und dann habe ich sie vor mir gesehen. Ein Häuflein Elend. Völlig frustriert. Völlig kaputt. Und da wurde ich das erste Mal nachdenklich. Wisst ihr, zuerst sagst du dann, ich war im Feuer auch noch der erste Liebe, sagst du, die steht nicht richtig, Heuchelei. Stimmt nicht. Wisst ihr, es gibt zwei Ebenen. Auch der Gläubige kann kaputt sein. Auch der Gläubige muss kämpfen. Auch der Gläubige kann ob seiner eigenen Schwachheit verzweifeln. Wenn er dann nicht glaubt, was in Hebräer 4, Vers 15 steht, dass der Jesus Mitleid mit meinen Schwachheiten hat, dann kriegt er ein Problem. Weil dann geht er sein Perfektionismus zugrunde. Und genau das will der Teufel, der uns das immer einredet. Also die Bibel geht davon aus, dass man Angst hat. David hatte Angst. Mann, wieder David hat doch keine Angst, oder? Lest das ganze Alte Testament und dann zeigt mir eine zweite Stelle, wo der David Angst hatte. Ich weiß keine. Wie er gekämpft hat, wie der vorging. Radikal. Aber auch so ein Mann kann in Ängste kommen. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, wenn du in Ängste kommst, sagt uns hier David, und ich das Angesicht Gottes suche und in meiner Not zum Herrn schrei, dann rettet er mich, entreißt mich dem Rache des Teufels, entreißt mich meiner Angst. Das heißt, er holt mich heraus. Aber die Bibel lehrt nicht, das lehrt sie nicht, dass ich nicht in die Not komme und sie lehrt nicht, dass ich nicht in die Angst hineinkomme. Wisst ihr, genau das lehrt sie nicht, das ist Überfrömmigkeit, ist falsch. Sondern die Bibel lehrt, dass ich damit mich auseinandersetzen muss. Ich habe keine Angst vorm Gewitter. Aber ich habe vor andere Dinge Angst. Weil Krankheit mag ich gar nicht. Dann habe ich eine Gehilfin. Wir haben ja Gehilfinnen als Männer, die sollen uns helfen. Meine Frau hilft mir dann und sagt, du predigst doch immer, der Mensch stirbt im Wille Gottes, was regst dich auf? Und dann, danke. Versteht ihr? Sie hat ja recht. Völlig recht. Aber dazu musst du zuerst sagen, ja, ich akzeptiere, dass ich Angst habe, jetzt gehe ich zum Herrn. Und dann rufe ich den Namen Jesus an. Apostelgeschichte 2, 21. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Dann wird er mich retten aus meiner Situation. Und dann unter Umständen ist mir das egal, ob ich krank bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich habe keine Angst mehr. Aber zuerst muss er mich retten. Er rettet mich nicht automatisch, das möchte ich betonen. Sondern ich muss kommen. Warum sagt der Jesus? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er sagt nicht, wenn du wieder geboren bist, dann werde ich dich automatisch trösten. Sagt er doch nicht. Sondern sagt, komm, das ist ein Befehl, du musst kommen. Und hier David sagt, als ich den Herrn suchte vorher nicht, hat er mich errettet. Ich finde das gigantisch. Und dann sagt er, die auf ihn blicken, die werden strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt, nicht zu schanden, das ist das Gleiche. Wisst ihr, jetzt kommt halt das Entscheidende. Wenn ich nicht das Angesicht Jesus suche, wie kann ich das Angesicht Jesus suchen, wenn der Teufel mich verklagt wegen Sünde? Wie kann ich das Angesicht Jesus suchen, wenn ich mein Versagen sehe? Die Bibel sagt klipp und klar, durch Jesu Blut habe ich Hebräer 10, 19, Zugang ins innerste Heiligtum. Ich kann das Angesicht Jesu jederzeit anrufe, vor ihn hintrete durch das Blut, das er vergossen hat. Sobald ich das im Glauben annehme. Jetzt sagt die Bibel, wenn du das tust, wirst du strahlen. Da gibt es eine Bibelstelle, ich habe schon gesehen, wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr Kommentare lest. Ich lese keine Kommentare. Ich lese auch keine Studienbibel. Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. A, kriege ich auch bloß die Meinung von dem, der sie geschrieben hat. Und B, habe ich ein zweites Problem. Alle Bibelstellen, die mich brennend interessieren, da steht in allen diesen Werken in der Regel nichts. weil da drückt sich jeder, das habe ich jetzt festgestellt, das ärgert mich, sage ich ganz ehrlich, das schadet fürs Geld, ich gebe kein Geld mehr für sowas aus. Das ärgert mich ja bloß. Studienbibel ist nützlich, wenn du wissen willst, wann war das Jahr der Zerstörung Israels, 587, wenn ich es richtig weiß, oder 567. Für sowas ist Studienbibel super. Aber wenn du kitzlige Stelle brauchst, dann musst du zum Herrn gehen, dann nützt dir die Auslegungen nichts. Und da ist eine Stelle, um die wird auch rumgeschlichen. Ich lese uns. 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist. Warum ist der Herr der Geist? Weil er zu Rechten des Vaters ist, laut Philipper 2, 5 und 6. Und weil dort in dieser Lichtswelt er wiederum, wenn er dorthin will, in der gleichen Gestalt sein muss wie der Vater, nämlich Geist. Von daher ist das glasklar. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist jetzt der Umkehrschluss. Wo der Geist des Herrn in deinem Herzen ist, bist du frei, auch von Ängsten. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Jetzt sagt die Bibel, unverhülltes Angesicht heißt ohne Sünde. Kain blickt auf den Boden, senkt das Angesicht, Abel erhebt es aufgrund des Opfers, aufgrund vom Blut. Kannst du das Angesicht Jesu sehen? Er sagt, wenn du so den Herrn anschaust, dann wirst du verwandelt. Und zwar sogar in sein Bild, und das macht der Heilige Geist, der dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Das ist Vers 6. Er sagt hier, sobald du bei ihm Hilfe suchst, zu ihm gehst, passiert etwas. Was ist das Charaktermerkmal drin? Täuschung. Das wisst ihr ja, oder? Ist so klar, das lange Gesicht. Kennt ihr das? Also ein enttäuschter Mensch, siehst du, das kannst du ja nicht verbergen. Wenn jemand wirklich bitter enttäuscht, hat er ein langes Gesicht. Stumpfe Augen, langes Gesicht, das ist Merkmal von Enttäuschung. Aber er sagt, wenn du in deiner Not, und wenn einer in Not war, dann der David, da ging es um wirklich Leben und Tod. Er ruft den Namen des Herrn an und dann sagt er, in dem Moment, wenn du auf ihn blickst, wem sagt er das? Den Elenden, den Gläubigen, die in Not sind, neutestamentlich. Er sagt, wenn du auf ihn blickst, wirst du strahlen. Und jetzt kommt die Verheißung. Und er sagt, du wirst nicht zu Schanden werden. Dein Angesicht wird nicht beschämt werden. Das, was du im Glauben vor ihm empfängst, ist Realität. Du wirst nicht getäuscht werden. Warum nicht? Weil die Bibel sagt, er ist der Gott, der nicht lügen kann. Das sehen wir dann spätestens ab Vers 7, wo es heißt, dass er uns allen Nöten rettet. Das heißt, Gott kann nicht lügen. Und in 2. Korinther 1, 10 haben wir ja gesehen, was Paulus erwartet. Und in 2. Korinther 1, 19 sagt die Bibel, dass der Herr Jesus alle Verheißungen bezahlt hat. Das heißt, ich bin letztendlich in einer Situation, wo er alles bezahlt hat, wo ich eine völlige Erlösung habe und die Bibel sagt, dass ich völlige Hilfe bekomme. Wissen Sie, das ist genau das, was man oft den Schwärmern überlässt. Und ihrer Überfrömmigkeit erwarten wir nicht mehr, dass Gott uns persönlich in jeder Situation rettet. Und das ist falsch. Wir müssen wirklich hingehen und uns retten lassen aus jeder Situation. Auch vor Menschen. Wisst ihr, warum sagt ein David, der ja vor nichts eigentlich Angst hat, der einzige Punkt, wo sowas ähnliches wie Angst oder Sorge aufblitzt, wo er sagt, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. In die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Wisst ihr, Menschen können schrecklich sein, auch fromme Menschen. Aber da muss man gerettet werden. Und immer wieder das Wunderbare, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt kommt was Interessantes. Als dieser Elende, das heißt, ich, wenn ich in Not bin, bin der Elende, rief, hörte der Herr. Das heißt, wenn ich in meiner Not den Namen Jesus anrufe, zum Herrn Jesus gehe und ihn anrufe und ihn bitte, mir zu helfen, sagt die Bibel. Und er half ihm aus allen seinen Nöten. Entschuldigung. Frage, was klappt oder was ist ausgenommen bei alle? Entschuldigung. Meint Gott, was er sagt? Sagt er, was er meint? Hat er alles bezahlt? Ist alles perfekt? Alle heißt Regel ohne Ausnahme. Da fällt nichts. Das heißt, es gibt keine Not, gar keine, aus der mich der Herr nicht errettet. Jetzt ist was Interessantes. Vorher heißt, kommt ja immer das Nazal, Retter aus der Situation. Und hier steht jetzt eingeschoben an das Wort Jascha. Wisst ihr, was Jascha ist? Das ist dieselbe Wortwurzel, wo Jeshua herkommt, der Name Jesus. Das ist die grundsätzliche Errettung. Damit sagt er, wenn der Elende ruft, dann hört ihn der Herr und dann wirkt diese vollkommene Erlösung. Ich sage es einmal ganz anders. Ich habe aufgrund des Blutes Jesu, weil ich gewaschen bin in Jesu Blut, habe ich von Gott her, weil er laut 2. Korinther 1, 19 alles bezahlt hat, weil ich laut Kolosser 2, 9 und 10 die Fülle der Gottheit habe, weil ich laut Epheser 1, Vers 3 mit jedem geistlichen Segen gesegnet bin, habe ich aufgrund von dem, der Erlösung, darum steht hier Jascha, habe ich das Recht, dass er mir hilft. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich glaube, dass wir Gott und dass wir auch der Herr Jesus im höchsten Grad beleidigen. Wisst ihr wie? Es gibt das berühmte Gleichnis vom ungerechten Richter, wo der Herr Jesus in Lukas 18 zeigt, dass eine Frau, die völlig schwach war, die eigentlich keine Chance hatte, letztendlich hinging und den Richter so lang bedrängt hat, bis er nicht mehr konnte und sagt, jetzt muss ich ihr helfen, sie nervt mich. Und jetzt sagt er, genau so wird Gott den Gläubigen helfen, wenn wir kommen. Das heißt, ich habe eine Verheißung vom Herr Jesus persönlich gegeben, dass wenn ich wirklich komme und nicht nachgebe, dass er mich aus der Not rettet. Da habe ich Recht sogar drauf. Aber jetzt kommt ein ganz, ganz böser Satz. Ich lese uns den Satz aus Lukas 18. Und zwar, das ist vielleicht das Problem der Gläubigen in der Endzeit. Sie glauben nicht, dass der Antichrist oder dieser antichristliche Geist das Problem der Gläubigen ist. So, ich glaube, dass das Problem hier in Vers 8 steht. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, Wiederkunft Jesu, wird er auch den Glauben finden auf Erden, den die Frau hatte. Wisst ihr, die endzeitlichen Zustände bewirken, dass wir nicht mehr kindlich glauben. Wir glauben nicht mehr, was Gott sagt. Wenn die Bibel sagt, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat, was muss ich dann nur tun? Harren. Wenn Paulus sagt, ich bin euer Musterbeispiel, ahmt mich nach. 1. Korinther 11, 1. Dann ist doch klar, wenn er dann in 2. Korinther 1, 10 sagt, er hat mich gerettet, er rettet mich jetzt und wird mich zukünftig retten, dass das die Haltung ist, die Gott erwartet. Wisst ihr, jetzt kommt der Teufel und belügt uns und macht uns weich durch die endzeitlichen Umstände. Wisst ihr, ich sage es ja ganz ehrlich, es wird ja nicht leichter, oder? Man darf doch nicht jetzt das fromm verbrämen und glauben, ja, wisst ihr, wir haben es 100-mal schwerer wie teilweise die Gläubigen vor uns, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben diese bösartige Gesetzlosigkeit, die sich derzeit auf der ganzen Erde ausbreitet, die hatte die nicht. Die hatte andere Probleme. Aber wir haben eine allumfassende Gesetzlosigkeit auf dem ganzen Erdball. Und das bewirkt, dass die Liebe zum Jesus erkaltet, das bewirkt, dass dieser Glaube kaputt geht. Versteht ihr? Drum auch der Psalm 34, da sagt doch der David, du Elender, er rettet dich immer aus allen deinen Nöten. Steht hier. Stimmt jetzt Bibel oder nicht? Was gibt mir das Recht, als Gläubiger zu sagen, nein, der Herr rettet mich nicht? Was gibt mir das Recht, der Herr nicht anzurufen, einfach so zu tun, heuer muss ich es halt ertragen. Oh, Entschuldigung. Wir werden dem Preisgericht Jesu Christi ein bitteres Erwachen haben, wenn wir plötzlich sehen, wo wir in unserer falschen Frömmigkeit Dinge erduldet haben, die Gott gar nicht wollte, dass wir sie erdulden. Wo wir der Herr Jesus um sein Triumph, dass er uns herausreißt, gebracht haben. Wisst ihr, wenn ich an die Frau denke, die Karin Jeppe, wenn du die Bilder siehst, da erbarmst du dich. Das ist ein Weibchen gewesen, Entschuldigung. Im Schwäbischen, ich habe es ja schon oft gesagt, Hochdeutsch muss ich übersetzen, ein Hättele. Wisst ihr, was das ist? Das ist so ein schwächliches Persönchen, dass du glaubst, sie, man hat gesagt, sie wird nicht einmal die Reise überleben dorthin. Und so eine Frau legt sich mit einer bösartigen Verfolgung an, die unfassbar ist. Und sie triumphiert, muss ich mal vorstellen. Das ist das, wenn ich wirklich glaube, dass Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt, dass er mich aus jeder Situation rettet. Und ich rufe den Namen des Herrn an. und erwarte, dass der Herr Jesus mich aus der konkreten Situation, so wie er mich gerettet hat aus meiner Sündenot, durch sein Blut, dass er mich aber gleichzeitig aus allen anderen Nöten rettet, wie einen Paulus, dann ehre ich letztendlich Gott, dann ehre ich die Bibel, dann ehre ich meinen Erlöser. Wenn ich es nicht tue, da bin ich bei Lukas 18. Er wird den Glauben bei mir nicht finden in der Zeit. Kommen wir zum kitzligen Punkt. Vers 8. Wieso ist es so? Der Gott, der nicht lügen kann. Epheser 1, Vers 17 bis 19 sagt ja, du musst nur im Glauben das in Anspruch nehmen, dann werden gewaltige Kraftwirkungen ausgelöst. Warum werden die nicht ausgelöst? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil man nicht glaubt. Wisst ihr, wir haben uns daran gewöhnt, dass ich die Bibel lese. Ich lese einen Abschnitt, lese das theoretisch, das, was ich mir da jetzt selber einrede. Und das lese ich und das ist dann das, was Gott tun muss. Und wenn man so die Bibel liest, dann liest man gar nicht, dass da steht, aus allen seinen Nöten. Oder neutestamentlich Paulus, er hat mich errettet, er rettet mich jetzt und wird mich in Zukunft erretten. Und der Mann sagt, du musst mich als Vorbild nehmen. 1. Korinther 11, 1. Ja, Entschuldigung. Gibt es da Ausrede? Nö. Und er sagt dann, das hat mit der Furcht des Herrn zu tun. Der Engel des Herrn, der Engel des Herrn ist der Herr Jesus. Der Engel des Herrn, das Wort Malak oder griechisch Engelos heißt ja nur Bote. Luther hat kein Wort gehabt für das, darum hat er Engelos zum Engel gemacht. In Wirklichkeit heißt das Bote. Der Bote des Herrn ist der Herr Jesus. Sieht man. Er ist der einzige, Engel, der angebetet wird und lässt sich's gefallen. Klar, er ist der Sohn Gottes, er darf angebetet werden. Jetzt sagt die Bibel, er lagert sich um die her. Warum lagert sich der Herr Jesus um mich her? Um mich zu retten, um mir zu helfen. Und zwar bei wem? Die ihn fürchten. Jetzt erklärt er, sagt die Vers 10, Befehl, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Jetzt kommt die Verheißung. Das ist wieder Bibel. Jetzt sagt die Bibel, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Kann das sein? Keinen Mangel. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Da steht nochmal ein anderes Wort. Da steht Chalatz, das ist der Wort, das ist vielleicht noch radikaler wie Nazal. Und zwar, das heißt herausreißen. Und zwar, das wird benutzt, wenn ich aus einer Mauer einen Stein herausreiße. Merkt ihr was? Da ist ein ungeheurer Widerstand. Ein Stein aus einer Mauer rauszureißen, das heißt, der ist fest eingefügt. Da ist Widerstand, das geht nicht leicht. Und damit sagt er, selbst wenn du in einer Situation bist, wo du keinen Ausweg mehr siehst, wo du sagst, nichts mehr zu retten, rettet er dich. Darum nimmt er hier an das Wort. Er sagt, wie man Stein aus der Mauer rausreißt, so reißt dich der Herr aus der Not raus. Kann man es noch brutaler sagen? Glaubt ihr, dass der Heilige Geist bei der Inspiration der Heiligen Schrift hier die Wörter ohne Absicht gewechselt hat? Ist doch ganz klar. Er will hier zeigen, dass Gott mich aus jeder Situation, die kann noch so furchtbar sein, herausholt. Wen? Die ihn fürchten. Ich habe jetzt rumgestritten mit Leuten wegen theologischen Formeln und Ähnlichem. Ich habe ihnen gesagt, passt auf, wenn du Gott fürchtest, dann glaubst du, dass wir nichts sind und Gott alles. Wenn du sagst, die Bibel versteht man nur, wenn ich sie erkläre mit meinen Ausdrücken, mit meinen theologischen Formeln, dann lästerst du Gott. Es war interessant, wie die Leute erschrecken, wenn du in das Gesicht nahe sagst, wenn du sagst, das, was geschrieben steht, reicht nicht. Lästerst du Gott? Es war für mich erbaulich, wie die zusammenzucken. Da kommt plötzlich ein Verständnis. Moment mal, dann meint ja Gott, was er sagt. Entschuldigung. Wenn Gott Ausdrücke nicht benutzt, dann darf ich sie auch nicht benutzen. Wenn Gott etwas auf seine Art beschreibt, dann muss ich sie so beschreiben, weil seine Art die perfekte ist. Und wenn er sagt, er lagert sich um die her, die ihn fürchten, nämlich der Herr Jesus, und sagt, er rettet sie und sagt vorher, er rettet sie aus jeder Not, dann muss ich das akzeptieren, dass es so ist. Wenn ich das in Frage stelle, sage ich praktisch, Gott lügt mich an. Ist euch das klar? Die Bibel sagt, Titus 1, 2, der Gott, der nicht lügen kann. Er kann nicht lügen. Und das stimmt alles. Wisst ihr, das Problem der Endzeit ist, dass wir uns nicht Gott unterwerfen und zwar radikal und glaubet, was er sagt. Er geht sogar so weit, dass er sagt, Vers 11, die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. In 10 sagt er, sie haben keinen Mangel. Wisst ihr, und jetzt kommt halt einfach unsere Bibelleserei, die theoretisch ist und die oft keinen praktischen Wert hat. Darf ich es mal so hart sagen? Wenn sie einen praktischen Wert hatte, müsste ja was passieren. Wisst ihr, und ich bin mal gespannt, wie das im Preisgericht geht, wie diese Frömmigkeit aussieht. Soll ich euch sagen, wie die aussieht? Ich weiß genau, wie die aussehen wird. Die wird aussehen wie Heu, Holz und Stroh. Und die wird verbrennen im Feuer des Gerichtes. 2. Korinther 1,19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns, unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, was heißt es? Alle. In ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lobe durch uns. Das heißt, alle Verheißungen sind bezahlt. Also jetzt gehe ich einfach mal hin. 2. Korinther 9,8. Gott aber ist mächtig. Bei dieser Bibelstelle geht es nicht um die Errettung, um in den Himmel zu kommen. Bei dieser Bibelstelle geht es darum, mich aus einer praktischen Not zu retten. Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss, also nicht ein bisschen, sondern im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Entschuldigung, das ist so total die Formulierung, da musst du doch erschrecken. Er sagt, Gott kann mir in jeder meiner Nöte so Gnade geben, dass es überfließend dazu wirkt, dass ich in allem, es gibt keinen Bereich, wo das nicht wirkt, keinen. Ob es in der Schule ist mit den Kindern, ob das in der Familie ist, ob es in der Ehe ist, ob das im Beruf ist, ob das letztendlich in der Krankheit ist, ob es in der Gemeinde ist, das spielt überhaupt keine Rolle. In allem, alle Zeit, es gibt keine Möglichkeit auszuweichen. Alle Zeit, was gibt er mir? Alles Genüge oder alle Genüge. Alles ist schwäbisch, alle Genüge. Er gibt mir alles, was ich brauche. Das sagt er, das wird sogar so sein, dass du überreich bist. Hier war eine konkrete Situation, gell? Aber er beschreibt es allgemein. Also wenn man das so liest, dann muss man sagen, ja Entschuldigung, meint das Gott wirklich so? Wir glauben es doch alle gar nicht mehr, das ist doch das Problem. Wenn das so wäre, würden wir doch völlig anders rumlaufen, oder? Man darf das ja nicht sagen, wenn man dafür die Gläubigen nicht erschrecken. Oh, wo steht das? Wenn man die Gläubigen nicht erschrecken darf. Matthäus 6, wenn man sagt, dann kommen sie nicht mehr. Oh, muss ich sagen. Dann muss ich ehrlich etwas sagen. Entschuldigung, für das kriege ich immer Prügel, wenn ich das sage. Wer das nicht hören will, der ist am falschen Platz. Wenn der dann nicht mehr kommt, Entschuldigung. Wisst ihr, ich kann doch die Wahrheit nicht verschweigen, bloß weil es den Leuten nicht gefällt. Entschuldigung, die Bibel ist so radikal. Weder ist es so radikal oder nicht. Vielleicht kommen wir in Situationen, das, was sich derzeit weltweit zusammenbraucht. Vielleicht kommen wir bald in Situationen, wo wir dringend darauf angewiesen sind, dass wir diese Verheißungen im Glauben einlösen, um zu überleben. Wisst ihr? Ich glaube, dass die rosigen Zeiten vorbei sind. Wisst ihr? Und dann siehst du mal, was los ist. Dann sieht man mal, wer wirklich glaubt und wer dem Herrn vertraut. Wisst ihr, wenn ich das sehe, ich sage es nochmal, diese kleine Person, die hatte weder geistlich noch menschlich irgendetwas, was sie als, ich sag mal, Pfund hatte, um zu wuchern gegenüber diesen Gewaltmächten. Aber sie hat einen kindlichen Glauben, das hat gereicht, das hat völlig gereicht. Wisst ihr, wenn in der Bibel steht, der Herr kann die Herzen lenken, selbst des Königs wie die Wasserbäche, gibt es dann eine Regel, wo er es nicht kann? Nö. Wisst ihr, wir tun immer und sagen, das ist doch Hochmut. Ja, meine Situation ist so besonders. Ja, bei mir ist es so besonders. Wieso? Mein Arbeitsplatz ist so schrecklich. Mein Mann ist so schrecklich. Meine Frau ist so schrecklich. Meine Kinder sind so schrecklich. Meine Gemeinde ist so schrecklich. Deutschland ist so schrecklich. Es ist alles so schrecklich. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, du bist ja ganz besondere oder eine ganz besondere. Bei dir ist ja alles ganz besonders schrecklich. Dann muss ich sagen, aber die Bibel sagt nicht, für die besonders Schrecklichen gelten diese Verheißungen nicht, sondern sie sagt, interessiert überhaupt niemand, wie schrecklich es ist. Er sagt, alle Zeit, in allem, alles genüge. Stimmt das oder nicht? Steht ja. Euch ist auch klar, wenn ich das so predige, dass ich mir selber Ohrfeige verpasse. Das ist auch klar. Wollen wir gar nicht Illusionen haben. Wenn der Herr das so deutlich macht, dann schrecke ich selber. Sage ich euch ganz ehrlich. Matthäus 6, 33, 34. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und der zweite Satz lässt mir immer weg. Und nach seiner Gerechtigkeit, das heißt dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Ich bin mit Gott in Ordnung und trachte nach dem Reich Gottes, dann sagt er, so wird euch dies alles hinzugefügt. Drum sollst du nicht sorgen. Ich frage mich manchmal selber, warum lese ich das und tue es nicht? Warum lese ich das und glaube es nicht? Warum realisiere ich es nicht? Im Hebräer 11, 1 steht, da steht ein griechisches Wort, das heißt Hypostasis. Glaube ist eine Hypostasis. Das ist ein ganz seltsames Wort. Das Wort bedeutet Substanz, bedeutet Realisierung, für Wahrhalten, Umsetzen. Das heißt einfach, ich nehme es ernst. Wahrer Glaube nimmt das alles ernst. Wisst ihr, warum ich das nicht ernst nehme? Das ist ganz einfach. Weil der Teufel, der Lügner von Anfang an, die ganze Zeit versucht, uns durch Gedanken, durch Lügen von dem abzuhalten. Das ist das Problem. Jetzt kommt halt die Frage, glaube ich dem, was mein Gefühl sagt, da schießt er nämlich immer rein, glaube ich dem, was meine Vergangenheit mir suggeriert an Erfahrungswert, da schießt er auch dauernd rein, oder glaube ich dem, was die Bibel sagt? Oder gehe ich hin und sage, Herr, wenn das stimmt, dann habe ich ja ganz viel in der Vergangenheit verschenkt. Dann habe ich ganz viel nicht in Anspruch genommen. Dann habe ich einfach versagt. Das wäre doch ehrlich, oder? Und dann sagt er in Vers 34, die den Herrn fürchten, denen wird es gelingen. Und dann erklärt er, was ist die Furcht des Herrn? Was ist denn das? Frag doch mal die Leute, was ist die Furcht des Herrn? Er sagt, der wird Gutes haben. Das Erste, was er sagt, behüte deine Zunge vor Bösem. Warum ist die Zunge so gefährlich? Lest mal Jakobusbrief. Da sagt die Bibel etwas, Jakobus 1, sie sagt, wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst, ist deine ganze Frömmigkeit wertlos. Ist doch eine harte Aussage, oder? Genauso sagt er Jakobus 3, 6 und 8, dass die Zunge vor der Hölle in Gang gesetzt wird und dass kein Mensch sie beherrschen kann. Ja, wie sagt denn der David, du musst deine Zunge beherrschen? Jetzt sind wir beim vollkommenen Opfer. Römer 6, 6 und 11. Du bist mit Christus gekreuzigt, jetzt halte dich dafür. Hat der Tod eine Zunge, die funktioniert? Nein, hat er doch nicht. Wisst ihr, das ist so theoretisch. Ich muss mich wirklich für mit Christus gestorben, begraben und getötet halten, dass ich letztendlich das glaube. Ich bin begraben, ich bin getötet, ich bin gestorben. Ich bin in Christus hier vollkommen verändert. Sobald ich im Glauben annehme, dass ich mit ihm gestorben bin, ist auch meine Zunge tot. Ich muss das ernst nehmen. Wenn ich das mache, dann kann ich meine Zunge kontrollieren. Und dann sagt er ganz einfach nur 15. Wisst ihr, das ist ja interessant. Warum sagt denn David ausgerechnet, behüte deine Zunge vor Bösem und weiche vom Bösen und tue Gutes. Ich gebe euch einfach nur mal einen Rat. Lässt einmal der David nur aufgrund von dem, was er so aussagt. Naja, der hat ja schon Dinge losgelassen, dass manche Bibelübersetzer sogar Hemmungen haben, die in die Bibel reinzuschreiben. David war kein Normaler, der war brutal. Jetzt sagt er in Vers 15, das ist ganz wichtig, suche den Frieden und jag ihm nach. Epheser 2, 13 und 14. Die ihr so ferne wart, ihr seid nahegebracht durch Jesu Blut. Er ist unser Friede. Damit sagt doch die Bibel neutestamentlich übersetzt, du musst dauernd gucken, dass du gereinigt bist durch Jesu Blut. Du musst dauernd gucken, dass du Friede im Herzen hast, dass du wirklich durch Jesus mit dem Vater im Himmel in Ordnung bist. Weil Gott achtet auf die Gerechten. Wer ist ein Gerechter? Im Alten Testament, der Chassid, da kommt die jüdische Gruppe von der Chassidim her. Und gerecht heißt ganz einfach, 2. Korinther 5, 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, jemand, der wirklich von Gott her so gereinigt ist in Jesu Blut, dass ihm seine Sünde nicht mehr angerechnet wird, ist ein Gerechter. Also das hat jetzt ganz massiv mit dem zu tun, sagt David, dass du in Ordnung bist mit Gott. Wenn du nicht in Ordnung bist mit Gott, dann kriegst du ein Problem. Wieso? Dann kriegst du echt ein Problem. Dann funktioniert das nämlich alles nicht. Ist auch klar. Du musst gucken, dass du gereinigt bist durch Jesu Blut. Nicht mit der Sünde spielen, sondern wirklich auch ihm das Bekennen reinigen lassen durch Jesu Blut, ernstlich ihm dienen. Und dann sagt er nämlich, er achtet auf diese Gerechte, seine Ohren auf ihr schreien. Also erwartet wieder Gott, dass ich schreie, dass ich den Namen des Herrn anrufe. Weil das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun. Wenn man Böses tut, widersteht mir Gott. Wenn ich aber von der Sünde weich, mich absondere und zum Herr Jesus komme und sage, hilf mir. Wisst ihr, wenn ihr jetzt mal guckt, was sagt die Bibel, was ist Böses, wo ich davor abgesondert werden muss, dann sind das ganz einfache Dinge. Wisst ihr, manche sagen, wenn du nicht meine Lehre hast, ist das Böse, wenn du nicht meine Einsicht hast, ist das Böse, Entschuldigung. Sondern es ist was ganz anderes, das ist das wesensmäßig Böse, das in uns drin ist. Sündenkatalog, Römer 1, 18 bis 31. Dann 1. Korinther 6, 9, Sündenkatalog. Dann Epheser 5 und ganz wichtig Galater 5, 19 bis 21. Das sind die Sündenkataloge. Jetzt sagt er aber, jetzt geht jemand hin, sieht es als Not, bittet um Vergebung durch Jesu Blut, dann ist die Basis da, dass Gott hilft. Es heißt, wenn jene, die Gerechten, die gereinigt sind durch Jesu Blut, wenn jene rufen, ist euch schon aufgefallen, wie oft da kommt, die rufen, die schreien. Merkt ihr etwas? Nichts Automatismus. Ich muss kommen, muss schreien, muss rufen, muss zu ihm gehen. Wisst ihr, was ich manchmal bete, sage ich euch ganz ehrlich. Ich komme mir manchmal so unmöglich vor, dass ich zum Herrn gehe und sage, ich komme aufgrund deines Blutes. Ich komme einmal zum Vater im Himmel und sage, Vater im Himmel, ich komme nur aufgrund des Blutes Jesu. Und da warte ich nur, dass du mich erhörst aufgrund des Blutes. Ist er? Ist ehrlich. Dann sagt er, wenn jene, die aufgrund des Blutes Jesu gereinigt sind, kommen, so hört der Herr. Das ist doch eine Verheißung. Warum glauben wir das nicht, dass er uns dann wirklich hört? Und jetzt heißt, er rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Da steht Nazal, er reißt sie raus. Aus jeder. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wisst ihr, ich kann noch so kaputt sein, geistlich. Er hilft mir, und da steht wieder das Wort Jascha. Da steht wieder das Wort für Retter als Gotteskind. Das heißt, wenn ich innerlich zerbrochen bin und verzweifelt bin an den Gläubigen, verzweifelt bin an mir selber, wirklich zerbrochenen Herzens bin, ich bin enttäuscht, ich hab keinerlei Hoffnung mehr, aber mein Geist ist zerschlagen, das heißt, meine Gesinnung fängt an zu wackeln, dem Herrn zu dienen, dann sagt er, wenn die rufen, wenn die kommen, rettet er sie. Er hilft ihnen, holt sie raus. Weil er sagt, Vers 20, realistisch, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Da steht wieder Nazal. Also er reißt sie da raus. Er sagt, ich kann nicht verhindern, dass das Böse da ist. Ich kann nicht verhindern, dass ich mit meinem Charakter kämpfe. Ich kann nicht verhindern, dass ich in der Endzeit lebe. Ich kann nicht verhindern, dass alles zusammenbricht. Wisst ihr, ich kann nicht verhindern, dass, darf ich es mal ganz praktisch sagen, dass mich alle enttäuschen. Wenn du das so empfindest, dann muss ich sagen, da steht's, das ist normal. Aber, der Unterschied ist der, wenn du dem zerbrochen bist und du rufst den Namen des Herrn an, rettet er dich, er holt dich raus. Er holt dich raus. Dass du nachher strahlst, sagt er doch am Anfang, du wirst strahlen, wenn du sein Angesicht siehst. Dann wirst du plötzlich merken, es kommt doch nicht auf die Menschen an, sondern auf Jesus allein. Ist das nicht herrlich, wenn die Menschen keine Rolle mehr spielen, oder? Wenn nur eine Rolle spielt, was zwischen dir und dem Herrn Jesus ist, das ist doch gigantisch. Da kann man doch aufblühen. Und da kannst du den Menschen auch ganz offen und lieb begegnen, weil du hast ja keine Erwartungen mehr. Du erwartest alles von wem? Von dem, der dich rettet, oder? Wir sagen immer, ja, der Herr möge mich retten, 98%, aber 2% will ich es von dem Menschen. Das ist ein Idealfall. Der Herr möge mich retten, 50%. 50% erwarte ich von dem Menschen. Das ist eher die Realität, wie es läuft. Wisst ihr, wir haben immer so eine vermischte Haltung. Statt alles von ihm zu erwarten, von den Menschen gar nichts, hängen wir uns an die Menschen. Jeremia 17 sagt, verflucht sei, wer auf Menschen vertraut. Gesegnet ist, wer auf den Herrn vertraut. Wisst ihr, die Frage ist halt, glaube ich jetzt wirklich Gott, vertraue ich ihm allein oder nicht? 21, sogar eine Verheißung auf den Herr Jesus am Kreuz. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eins von ihnen zerbrochen wird. Das heißt, das Opfer Jesu wird bei mir vollständig wirken wie beim Herr Jesus. Wisst ihr, Gott kontrolliert sogar die Kreuzigung, die völlig nach menschlicher Messe außer Kontrolle geriet. Er kontrolliert es so. Er wird gepeitscht, er kriegt die Donnerkrone. Das alles hat sein müssen wegen dem Fluch. Aber die Gebeine dürfen nicht zerbrochen werden. Gott kontrolliert alles. Die Stelle sagt, dass Gott alles kontrolliert. Er kontrolliert mein und dein Leben. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, kontrolliert er alles und rettet dich aus allem. Und dann sagt er den Gottlosen, da steht ein Wort, das wird sonst auch mit gesetzlos übersetzt. Das heißt, in der Endzeit werden die Gesetzlosen untergehen, aber ich nicht. Das ist der Unterschied. Versteht ihr? Man kann noch so verzweifelt sein wegen der Endzeit. Die geht unter, aber wir nicht. Ist euch das klar? Wir werden nicht untergehen. Uns wirst du im Himmel wiederfinden, sie in der Hölle. Ist der große Unterschied. Und die Bibel sagt sogar, Malachi 3, dass Gott einen Unterschied macht, schon hier auf der Erde. Es wird ein Unterschied sein in der Endzeit. Da gibt es sogar ein Buch, das Gott geschrieben hat. Da wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Das muss man sich vorstellen. Das ist gigantisch. Und dann heißt es Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Wieder der ganz einfache Aufruf, wenn du vertraust, und da steht wieder ein anderes Wort, das heißt Pada, loskaufen, Lösegeld, zum Tode Verurteilte auslösen, befreien, erretten. Das ist jetzt ein Rundumwort, wo alles meint, dass du vollständig rundum errettet wirst, ob es der Tod ist, ob es die Not ist, finanziell, seelisch, menschlich, geistlich, familiär, spielt überhaupt keine Rolle. Hier, erlöst. Wisst ihr, was Erlösung heißt? Im Griechischen ist das noch viel einfacher. Da heißt Apolutrosis die Erlösung. Apo heißt weg von und Lutrosis heißt praktisch losbinden. Das heißt, du bist angebunden, der Teufel hat dich im Griff und plagt dich, jetzt bindet dich der Herr los. Durch Jesu Blut schneidet er die Fessel durch, du bist frei. Und das meint er am Schluss, sagt, der Herr wird dich völlig befreien, dass du in der Lage bist, ihn anzurufen und dadurch wirst du in der Lage sein, seine Hilfe überall in jedem Punkt deines Lebens in Anspruch zu nehmen. Dann bist du ein wahrer Sklave Jesu Christi, der das Gleiche erlebt wie der Paulus, dass er ihn gerettet hat, jetzt rettet und in Zukunft retten wird. Psalm 35, Vers 3. Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Rettung. Da steht im Hebräischen Yeshua. Sprich zu meiner Seele, ich bin dein Jesus, heißt hier. Vers 9. Merkt ihr etwas? Er sagt praktisch, rede zu mir. Das heißt, jetzt erwartet der Gläubige das Wort Gottes, das bei ihm alles lebendig macht. Vers 9. Aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken über seine Rettung. Da steht wieder Yeshua über seinen Jesus. Der du den Elenden errettest von dem, der stärker ist als er. Vers 10 in der Mitte, da steht Nazal. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, sag endlich deiner unruhigen Seele, die nie glauben will, die nie vertrauen will, die dauernd misstrauisch ist, die dauernd eine Seuche ist in dir, sag ihr endlich, sie soll glauben. Die Seele ist ein wunderbares Instrument, wenn sie richtig reagiert. Sag ihr endlich, sie soll sich freuen an der Person Jesu. Sie soll nicht nur Freude an ihm haben, an dieser Rettung, sondern sie soll glauben, dass er den Elenden, das bin ich und du, dass er sie rettet. Die Welt hat ein Wort gesagt, das ist geil dumm. Sie sagt, wer glaubt, wird selig. Das stimmt. Wer der Erlösung glaubt, wird selig. Ich ändere es ab. Wer glaubt, wird gerettet. Stimmt auch. Wer wirklich Gott glaubt, wird gerettet. So. Jetzt kann ich aufschnaufen. Wisst ihr warum? jetzt habe ich eine Verantwortung los. Wisst ihr, wer jetzt die Verantwortung hat? Ihr. Aber wenn ich ihr sage, wisst ihr, ich zeige mit dem Finger auf euch, nur zeige drei auf mich, versteht ihr? Ich habe es jetzt auch am Hals. Das heißt, ich habe jetzt keine Ausrede mehr und ihr habt auch keine Ausrede mehr. Wisst ihr, nochmal, Geschwister, es ist doch wunderbar, wenn Gott verheißt, dass er uns in jeder Situation aus dem Dreck rausholt und rettet. Was hindert uns, es endlich zu glauben, das im Glauben anzunehmen und danach zu handeln? Jetzt müsste eigentlich unsere stille Zeit sich verändern, unsere Gebete sich verändern, jetzt müsste eigentlich was passieren. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast es uns prophezeit, dass wenn du zurückkommst und wir stehen vor deiner Wiederkunft, dass der Glaube, so wie in diese Frau in Lukas 18 hatte, verschwindet. Und vergib uns, wo wir diesen Glaube haben entweichen lassen, den wir in der leersten Liebe auch hatten zu dir. Und gib uns Gnade, neu kindlich zu glauben. Du hast uns den Geist des Glaubens gegeben. Wir können glauben, wenn wir wollen. Hilf uns neu in der Furcht des Herrn, wirklich auch unsere Zunge zu kontrollieren, unser Ich zu kontrollieren und wirklich deine Erlösung für uns so in Anspruch zu nehmen, dass wir Freimut im Herzen haben, in jeder Not deinen Namen anzurufen. Und dass wir auch wirklich kindlich erwarten, dass du uns rettest. Dass du uns herausreißt aus jeder Not, aus jedem Elend, egal in was wir drin sind, wenn es noch so aussichtslos ist. Nicht wegen uns, sondern dass du letztendlich durch das verherrlicht wirst, dass die Leute sehen, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Amen.